Hallo und herzlich willkommen bei Kein Grund zur Panik, aus der Praxis für die Praxis. In dieser Ausgabe schauen wir gemeinsam mit Dr. Matthias Rudolf auf die psychosomatische Rehabilitation für Menschen mit ADHS. Was ist zu beachten bei Antragstellungen? Wie sehen Reha-Maßnahmen ganz konkret aus? Für wen sind sie geeignet? All diesen Fragen gehen wir auf den Grund. Los geht's mit der klaren Unterscheidung. Eine Reha ist keine Kur.
Ich will mal ganz vorne anfangen. Viele denken ja immer noch an diesen Slogan, den mal ein Gesundheitsminister verbreitet hat. Morgens Tango, abends Fango. Ja, man hat diese Kur in Erinnerung. Und viele Reha-Kliniken liegen ja auch in Kurorten. Ja. Und Kur ist ja eigentlich, ist auch, will ich gar nicht schlecht machen, aber hat ja doch eher so einen präventiven Aspekt, ist also mehr der Erholung gewidmet. Und tatsächlich hat Rehabilitation, egal ob es jetzt somatisch oder psychosomatisch, mit diesem Kuraspekt überhaupt nichts mehr zu tun, sondern in der Reha sind wir wirklich Profis im Umgang mit chronischen Erkrankungen.
Jetzt psychosomatische Erkrankungen, das ist ein super weites Feld. Sind denn Patientinnen und Patienten mit ADHS da überhaupt richtig?
Ich würde mal sagen, ja, aber. Vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurück. Psychosomatische Reha ist ja eigentlich für Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen, vielleicht mit Ausnahme von Schizophrenie oder Demenz. Aber ansonsten sehen wir die gleichen Patientinnen, die auch in der psychiatrischen Klinik sind. Depressionen, Angststörungen etc. Wenn Sie jetzt fragen, ist psychosomatische Reha für Menschen mit ADS was Richtiges? Ja, klar. Aber ganz klar und ganz wichtig, wirklich nur in der Klinik, die auch einen entsprechenden Schwerpunkt anbietet. Ich hatte Patientinnen, die in der Reha waren, also ADS-Patientinnen, die in der psychosomatischen Reha waren, die sich nicht, also wo sich die Klinik nicht damit auskennt, und die kamen völlig derangiert zurück, weil da mussten sie erstmal nachweisen, ADS gibt's ja, also die Kolleginnen dort sagen, ADS gibt's gar nicht und es gibt kein, und die Medikamente werden abgesetzt und also da kommen die Leute schlechter zurück, als sie hinkommen. Aber es gibt eben einige Fachkliniken in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben, und die kann ich wirklich sehr empfehlen. Das macht wirklich Sinn.
Okay, da also Augen auf, dass man da wirklich auch die richtige Klinik empfiehlt und nicht Behandlungserfolge zunichte macht. Was sind denn da Indikationen dann für eine Reha?
Ja, da muss erstmal der Patient selber, Patientin muss ja einen Antrag stellen. Das wissen auch viele nicht. Man kann ja eine Reha-Klinik nicht einweisen, wie in ein Akutkrankenhaus. Und da gibt's oft so eine babylonische Sprachverwirrung zwischen den ärztlichen Kollegen, den Hausärzten, die den Reha-Antrag oder den ärztlichen Befundbericht ausfüllen, und den gutachterlichen Ärzten bei der Rentenversicherung. Die Ärztinnen, die niedergelassenen Ärztinnen, ich sag mal in Anführungsstrichen, die sprechen ICD-10, also die diagnostizieren und verschlüsseln eine Erkrankung und schildern die Symptome. Aber für die meisten Menschen mit ADS, die sind ja im erwerbsfähigen Alter, wenn sie in eine Reha kommen, da ist ja die deutsche Rentenversicherung als Kostenträger zuständig. Und bei der Rentenversicherung haben wir die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben versichert. Das ist ein bisschen sperrig. Ich will das am praktischen Beispiel machen. Wenn ich jetzt als Hausarzt nur schreibe, mein Patient hat ADS und hat die und die Symptome, Konzentrationsdefizit und Aufmerksamkeitsdefizit, Impulsivität und braucht deswegen eine Reha, dann wird der Gutachter bei der Rentenversicherung den Reha-Antrag ablehnen. Warum? Weil die Behandlung von Erkrankungen in unserem deutschen Sozialsystem bei der Krankenkasse liegt. Das hat man dort versichert. Also die Kollegen in der Hauptverwaltung müssen diesen Antrag ablehnen, weil sie sonst ein bisschen überspitzt gesagt Versichertengelder veruntreuen.
Verstehen.
Aber wenn der Hausarzt draufschreibt, mein Patient hat den und den Job und hat die und die ADS-Symptome und deswegen hat er Probleme im Job, also die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben ist gefährdet, dann sagt der Gutachter sofort, zack, die Reha wird genehmigt.
Okay.
Also das ist erstmal die sozialmedizinische Indikation. Das hat erstmal mit Medizin oder Therapie noch gar nichts zu tun. Aber da liegt oft der Stolperstein, warum die Reha abgelehnt wird, weil genau das gar nicht im Antrag steht.
Und gibt's denn da so konkrete Tipps? Weil ich weiß, dass bestimmt die ein oder andere Kollegin und Kollege jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Bitte keine Anträge.
Ja, das ist überhaupt gar kein Hexenwerk. Also ich muss mir natürlich auch überlegen, und da haben Sie völlig recht, im Gegensatz zur somatischen Medizin, da ist klar, was weiß ich, Herzinfarkt, Akutkrankenhaus,
genau, und
kardiologische Reha. Und das gibt's in der Psychosomatik nicht. Und viele Patientinnen und Patienten wollen natürlich auch nicht in der Akutpsychiatrie. Auch da gibt's ja Ressentiments und Stigmatisierung. Da haben wir in einer anderen Folge drüber gesprochen. Und insofern sehen wir in der psychosomatischen Reha oft auch tatsächlich akute Fälle. Das muss man auch sagen, die eigentlich, ja, die zumindest sehr, sehr schwer krank sind und wo man tatsächlich dann auch medizinisch überlegen muss. Und was sind denn da die medizinischen Indikationen? Das erste ist die Milieutherapie. Milieutherapie heißt also die Distanzierung von zu Hause, dass man mal den Kopf frei bekommt, Tapetenwechsel, vielleicht auch ADS-Menschen mit ADS haben ja oft auch Schwierigkeiten in sozialen Kontakten. Mhm. Und da gibt es dann oft Konflikte und einfach mal aus diesem konfliktbehafteten Umfeld mal herausgenommen zu werden. Das ist schon mal das erste Wichtige, wo ich sage, da kann ich als Arzt, als Therapeutin dran denken, wenn das der Fall ist, wenn es also viele kritische soziale Interaktionen gibt, dann nützt eine Psychotherapie am Heimatort nichts, wo ich einmal in der Woche eine Stunde hingehe und ständig wieder in den konfliktbehafteten Situationen bin. Mhm. Also die Milieutherapie, wie wir das nennen. Ein zweiter wichtiger Punkt, gerade bei ADS, ist die Tagesstrukturierung. Wir wissen ja, dass das Menschen mit ADS durchaus mal schwerfallen kann, den Tag zu strukturieren, dass sie sich verlieren. Und ich sag mal, da gibt's natürlich in der psychosomatischen Klinik mit den vielen Terminen, wo auch nachgehalten wird, ob die Patientinnen und Patienten dann auch kommen, eine unglaubliche Hilfestellung, dass man einfach einen strukturierten Tag hat und da auch in so einen Flow kommt. Mhm. Also insofern, das ist so der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass wir dann auch gezielt angenehme Aktivitäten aufbauen. Also es gibt ja ganz angenehme Therapieverfahren, die den Menschen gut tun, oder dass wir die Menschen auch anleiten, gemeinsam die Freizeit zu gestalten. Und last but not least, und das ist auch so ein Crosslink zu unserer Folge, wo wir über Selbsthilfegruppen reden, es ist ja praktisch so eine Art stationäre Selbsthilfegruppe. Das heißt, ich bin auch da mit anderen Patientinnen zusammen, die ADS haben und habe auch mit denen Gruppentherapie. Und da findet natürlich auch ein Austausch statt. Also Sie sehen, neben diesem etwas trockenen Thema Sozialmedizin gibt es natürlich auch eine ganze Reihe wirklich von medizinischen und psychotherapeutischen Indikationen.
Finde ich einen ganz schönen Vergleich, eine stationäre Selbsthilfegruppe. Das ist und über die Vorteile, genau, sprechen wir ja in einer Extra-Folge. Jetzt gibt's ja noch eine Herausforderung. Anträge habe ich verstanden, aber Ich als Behandlerin entscheide ja gar nicht, in welche Klinik der Patient, die Patientin kommt. Ist das ein Problem?
Ha, gute Frage. Nein, das ist tatsächlich kein Problem mehr. Das war über viele Jahre so, dass tatsächlich der Leistungsträger das sogenannte Direktionsrecht hatte, also entscheiden konnte, in welche Klinik man kommt. Und das war natürlich auch für viele Ärztinnen, gerade Hausärzte stellen ja viele Reha-Anträge, super doof, muss man ganz ehrlich sagen. Und da hat sich die Selbsthilfegruppen, die Behindertenverbände in Deutschland sehr stark politisch engagiert. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich auch gesundheitspolitisch engagiert. Und durchgesetzt, dass das sogenannte Wunsch- und Wahlrecht vom Leistungsträger wahrgenommen werden muss. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt in den Antrag reinschreibe, und da ist auch wichtig, dieses Wunsch- und Wahlrecht, das so tricky sich das anhört, aber das ist eben Verwaltungsjuristendeutsch, das hat nicht der Hausarzt. Also der kann das natürlich auch reinschreiben, Klinik XY. Das hat aber der Versicherte, also aus Sicht der Rentenversicherung ist der Patient der Versicherte. Mhm. Und der hat aber dieses Recht. Und wenn jetzt der Versicherte, also der Patient, reinschreibt, ich will in die Klinik XY, weil die haben einen ADS-Schwerpunkt, dann muss die Rentenversicherung das genehmigen. Und das ist natürlich wirklich was Besonderes. Damit kann der Arzt praktisch über diesen Umweg doch einweisen. Also einschränkend, es muss natürlich eine Klinik sein, mit der die eine Fachklinik für psychosomatische Rehabilitation, die mit der Rentenversicherung einen Vertrag hat. Aber das gibt es ja schon einige.
Gibt es denn bei all den Vorteilen auch Kontraindikationen?
Ja, ich sag mal, wir haben ja immer wieder auch mal Menschen mit ADHS, die so Autismus-Spektrum-Störungen auch haben. Und natürlich habe ich in der psychosomatischen Reha eine Vielzahl von sozialen, intensiven Interaktionen. Also das heißt, wenn ich mich da schlecht abgrenzen kann oder wenn ich viel für mich alleine sein muss, ist sicher eine psychosomatische Reha, in der man praktisch von morgens um 7 bis abends um 10 mit Menschen zusammen ist, kann auch mal eine Überforderung sein. Und ich sag mal, 95% aller Therapieangebote, wir haben ja ein multimodales Therapieangebot, das heißt ganz unterschiedliche Therapiebausteine, aber 95% sind eben Gruppenangebote. Mhm. Also stationäre psychosomatische Rehabilitation ist keine intensivierte, ambulante Einzelpsychotherapie. Also wenn mir nicht ausreicht, einmal in der Woche 50 Minuten, brauche ich nicht die Idee zu haben, aha, ich schicke den mal in die psychosomatische Reha, da hat er dreimal in der Woche 50 Minuten. Sondern da gibt es in aller Regel ein Einzelgespräch à 20 bis 30 Minuten in der Woche, das sozusagen nur therapiebegleitend moderierend ist. Also insofern, das ist eine Kontraindikation. Dann, muss man auch ehrlicherweise sagen, haben natürlich Menschen mit ADS immer wieder auch ein hohes Risiko, ja auch Substanzkonsum, also illegale Substanzen zu konsumieren. Und das ist in aller Regel für eine psychosomatische Reha, also der aktive Substanzkonsum, insbesondere im Sinne einer Abhängigkeit, ist in den meisten psychosomatischen Kliniken tatsächlich auch ein K.O.-Kriterium. Ich sag mal, wenn jetzt ein ADSler mal kifft, Ja. Dann würde ich sagen, ist es kein Problem. Aber wenn der jeden Tag 3 Nasen Kokain durchzieht, jetzt mal übertrieben gesprochen, ja, dann wäre das auch eine Kontraindikation. Und last but not least auch, es gibt ja auch Menschen, die aufgrund ihrer ADS eben auch schwer depressiv werden. Und spätestens, wenn es in Richtung Suizidalität geht oder schwere Selbstverletzungen, weil man einfach so verzweifelt ist, dann muss erst eine Akutbehandlung stattfinden, weil wir einfach nicht den geschützten Rahmen haben in den psychosomatischen Reha-Kliniken, solche Menschen auch so engmaschig zu betreuen und zu schützen, dass da nicht wirklich auch was passieren kann. Also das wären so aus meiner Sicht die Kontraindikationen.
Okay, ganz, ganz klare Kontraindikationen. Wenn man die Patientinnen und Patienten schon was länger betreut, wird man da hoffentlich auch ein Auge für haben und sehen, dass das gegeben ist. Gibt es denn irgendwas, wo wir sagen können, wir haben ja eben schon mal ein bisschen in die Antragstellung reingeguckt, wo vielleicht auch die Betroffenen schon ein bisschen unterstützen können, sich Hilfe suchen können, wenn jetzt die Ärztin oder Ärztin, das kriegen wir ja im 7-Minuten-Kassengespräch nicht mal eben alles geregelt. Also gibt's da Unterstützung?
Ja, klar. Also auf der einen Seite können da natürlich auch wieder die Selbsthilfegruppen helfen, weil da gibt's ja oft schon welche, die waren schon in der Reha oder viele Selbsthilfegruppen haben auch so Leitfäden entwickelt, der Weg in die Reha. Dann kann ich mich natürlich auch an die Klinik wenden, in die ich möchte. Ja, jetzt mal exemplarisch, das haben andere Kliniken aber auch, wenn man bei mir auf der Homepage ist, wir haben auch sowas, 5 Schritte in die Reha. Also okay. Das heißt, in der Wunschklinik, wo man hin möchte, findet man in aller Regel auch den Hinweis. Dann gibt's noch was sehr, sehr Spannendes seit einigen Jahren, das auch viele Hausärzte nicht kennen und auch viele Betroffene nicht kennen. Das ist die EUTB, die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, ein politisch finde ich ganz spannendes Konstrukt von einer sogenannten Peer-Beratung. Das heißt, Menschen mit chronischen Behinderungen oder die von Behinderung bedroht sind, beraten Menschen mit chronischen Behinderungen oder Menschen, die von Behinderung bedroht sind. Weil man natürlich sagt, man kann natürlich auch zum Beispiel in die Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung gehen. Die gibt's auch bundesweit flächendeckend. Aber es ist natürlich noch mal spannender, wenn man so unabhängig beraten wird. Und das ist auch kein Hexenwerk. Man muss halt diese Formulare ausfüllen. Wir sind in Deutschland einfach formularverliebt und bei der Rentenversicherung vielleicht noch mal mehr.
Das können wir ganz gut, ja.
aber ich sag mal, man braucht jetzt auch kein Hochschulstudium, um diese Formulare auszufüllen. Und wie gesagt, also Rentenversicherung kann helfen, EUTB kann helfen, die Selbsthilfegruppen können helfen. Also das geht. Und die Kliniken können auch helfen.
Okay, heißt vielleicht auch für mich, wenn ich jetzt in der Praxis bin, mich da einmal schlau zu machen, damit ich meinen PatientInnen hier auch das Material einfach zur Verfügung, die Links zur Verfügung stellen kann.
Ja, genau. Gut, dass Sie das ansprechen. Es gibt, also die Deutsche Rentenversicherung ist ja der Hauptträger von medizinischer Rehabilitation in Deutschland. Und psychosomatische Reha ist verwaltungsjuristisch gesehen ein Sonderfall der medizinischen Reha. Wir machen im Jahr ungefähr 1 Million Reha-Leistungen. Also das ist schon eine große Zahl. Und es gibt eine Vielzahl von Informationsmaterialien, die man kostenlos als Hausarzt auch anfordern kann und in der Praxis auch auslegen kann. Also das sind Hefte, die nennen sich medizinische Reha und die kann ich einfach in meiner Praxis hinlegen und kann sich jeder mitnehmen, die kann ich kostenlos anfordern und kann dann, wenn ich in der Sprechstunde, da habe ich ja auch wenig Zeit, dann den Bedarf erkenne, sag, hey du, ich würde dir empfehlen, geh doch mal in eine Reha und dann kann man sagen und nimm dir draußen an der Rezeption die Broschüre von der Deutschen Rentenversicherung mit. Und es gibt auch eine extra Homepage für die Ärztinnen und Ärzte, speziell für Hausärztinnen und Ärzte.
Hier springe ich mal ganz kurz in das Interview mit Dr. Matthias Rudolf rein. Die Homepage, die er gerade erwähnt hat, finden Sie unter rehainfo-ärzte.de. Rehainfo-ärzte, hier mit AE geschrieben.de. Ja, und welche Informationen Sie dort finden können, dazu jetzt weiter Dr. Matthias Rudolf.
Wo wir als Deutsche Rentenversicherung auch einfach das nochmal alle Informationen ganz kompakt zusammengestellt haben. Da kann man sich auch als Arzt die Formulare runterladen. Es gehört ja zu jedem Reha-Antrag auch ein ärztlicher, hausärztlicher Befundbericht, der auch übrigens extra budgetär vergütet wird. Man wird jetzt nicht reich, 30 Euro.
Aber immerhin
gibt's Geld. Und das kann man sich kostenlos runterladen und kann dann auch direkt, das sind so ausfüllbare PDFs. Das heißt, wir versuchen es dann auch den Ärzten so leicht wie möglich zu machen. Und es kann auch, das war mal anders, es kann wirklich auch jeder Arzt, jeder approbierte Arzt in Deutschland diesen ärztlichen Befundbericht zum Antrag auf medizinische Rehabilitation auch ausfüllen.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen und ein paar Vorteile haben Sie ja schon skizziert der Rehabilitation, beziehungsweise was da so passiert. Aber jetzt möchte ich es noch ein bisschen konkreter wissen. Ja. Was erwartet mich denn, wenn ich jetzt mit ADHS in die Reha komme?
Ich bin ja ein absoluter Reha-Fan, klar, ich arbeite auch schon seit 30 Jahren da. Aber ich finde das eine sehr spannende Herausforderung auch für die Menschen. Erstmal vielleicht von der Zeitdauer. Das erste ist die Wartezeit. Da muss man ehrlicherweise sagen, man muss hier erstmal den Antrag stellen. Der dauert ungefähr so 2 bis 4 Wochen, bis der bearbeitet wird. Und dann kriegt der Versicherte selber und auch die Klinik die Kostenzusage. Und dann kriegen wir also als Klinik die Kostenzusage, so, aha, also wir dürfen den Herrn X aufnehmen und dann laden wir den ein. Und tatsächlich ist auch die Wartezeit, also da sind ja viele ADSler frustriert, weil sie schon so lange warten müssen auf die ambulante Versorgung. Aber in vielen psychosomatischen Reha-Kliniken gibt es natürlich auch Wartezeiten. Die liegen so irgendwo zwischen 2 und 4 Monaten.
Oh, okay.
Aber da ist schon der erste ganz, ganz wichtige und heiße Tipp. Die psychosomatischen Reha-Kliniken haben in aller Regel zwischen 100 und 200 Betten in Deutschland. Und wir haben jeden Tag in jeder psychosomatischen Reha-Klinik 1, 2 Rehabilitanten, die vorher abreisen oder die nicht anreisen. Also andersrum gesagt, wir haben jeden Tag in Deutschland zig Betten, die leer stehen. Mhm. Und wenn ich jetzt bei der Klinik anrufe und sage, hey, ich habe eine Kostenzusage für euch und ich sitze auf gepackten Koffern, ruf mich an. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel, bei uns ist Dienstag und Mittwoch Aufnahmetag, Mittwoch um 17 Uhr, wissen wir, X und Y sind nicht angereist. Mhm. Und dann ruft die Dame aus meinem Patientenmanagement die Leute auf der Liste an und sagt, hey, Müller, Meier, Schmidt, kannst du morgen anreisen? Und dann ist diese Wartezeit von 2 bis 4 Monaten zusammengeschnurrt auf 24 Stunden. Das ist ein echter Geheimtipp und das gilt aber praktisch in allen psychosomatischen Reha-Kliniken. Also das heißt, ich kann die Wartezeit schon mal verkürzen. Dann sind die Leute da. Und da ist es zum Beispiel wichtig, wenn man in ambulanter Therapie ist, es gibt eine Homepage von der Rentenversicherung, die nennt sich www.rehaziele.de. Mhm. Und da kann man eine Broschüre runterladen und da kann man sich überlegen, idealerweise mit seiner Therapeutin, was möchte ich denn in der Reha konkret erreichen? Mhm. Also da kann man schon sich im Vorfeld vorbereiten, also nicht nur so eine Art Packliste, die gibt es natürlich auch auf jeder Homepage von der Klinik, was nehme ich mit, sondern was will ich eigentlich? Was erwarte ich mir von dem Aufenthalt? Also je besser ich vorbereitet bin auf den Aufenthalt, umso besser ist es natürlich, kann ich dann auch in der Reha gleich loslegen. Und in aller Regel bekommen die Versicherten eine 5-wöchige Kostenzusage. Und da schlagen natürlich viele schon die Hände im Kopf. Ach du lieber Gott, 5 Wochen, so lange. Ne?
Ja.
Und tatsächlich die allermeisten, ich begrüße ja alle Rehabilitanten persönlich immer in der Anreisewoche. Und sagt denen das auch immer, ne? Und dann sagen, ja, na, 5 Wochen und so lang von zu Hause weg und gleich mit Verlängerung 7 Wochen. Und am Ende, wenn die sich verabschieden, die sehen mich dann auf dem Gang und sagen, hey Dr. Rudolf, die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Ja.
Und das ist auch meine Erfahrung. Also wenn man sich wirklich einlässt, dann vergeht die Zeit sehr schnell. Und es passiert ja auch wahnsinnig viel. Also in aller Regel gibt es ein Basisprogramm und ein ADS-spezifisches Programm. Mhm. Das Basisprogramm umfasst in aller Regel eben Einzelgespräche beim Therapeuten, meistens eine sogenannte Basisgruppe. Da geht es um Themen wie Stressbewältigung, Problemlösung oder überhaupt auch Psychosomatik, so den Zusammenhang zwischen psychischer Belastung und körperlichen Reaktionen, Sport- und Bewegungstherapie. Mhm. Und dann gibt es eben, jetzt zum Beispiel bei mir in der Klinik und anderen Kliniken, die das auch anbieten für ADSler, dann spezielle ADS-Interventionen. Das ist in aller Regel dann das ADS-Coaching oder ergotherapeutische Interventionen. Meistens intensiviertes Sportprogramm. Bei uns ist das zum Beispiel therapeutisches Klettern. Mhm. Wir wissen ja, ADSler haben ein hohes Unfallrisiko. Ja. Wir lassen jetzt nicht 50 Meter hochsteigen, sondern nur so 50 Zentimeter über dem Boden, aber an so eine Kletterwand. Und das schärft halt unheimlich die Konzentration.
Okay.
Dann natürlich ganz wichtig, das ist einfach bei der ADHS so, die Einstellung oder Optimierung der Medikation. Das gehört in aller Regel fast immer dazu. Und da muss man eben auch viel Erfahrung damit haben. Und dann, wenn berufliche Probleme eben da sind, wir nennen das MBOR, das ist medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation. Also dass wir Elemente auch der beruflichen Reha, also der Wiedereingliederung ins Erwerbsleben, dass wir sagen, hey, was könnte für dich ein guter Job sein? Mhm. Oder der letzte Job geht vielleicht nicht mehr. Dass man also Sozialberatung macht oder auch ganz konkret, wie kann ich zu Hause vielleicht auch einen Sozialhilfeantrag oder Hartz-IV-Antrag stellen? Also Sozialtherapie, also ein ganz, ganz breites Spektrum. Bei uns gibt es dann zum Beispiel auch noch die Gartentherapie, dass die Leute wirklich auch ins Tun kommen oder geerdet werden. Mhm. Oder seit 2 Jahren machen wir das Shinrin-Yoku, das Waldbaden. Das tut vielen ADSlern total gut. So diese achtsame Übung im Wald, weil ADSler natürlich nicht von den klassischen Entspannungsverfahren profitieren. Ja, setz mal einen ADSler dahin und sag, so, jetzt entspann dich mal, mach mal progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training. Das geht schief. Aber wenn die sich achtsam im Wald bewegen, ist super. Oder wir haben zum Beispiel auch Wanderungen mit Alpakas, haben wir jetzt seit 2 Jahren. Und diese Interaktion mit den Tieren, die zu führen, das fokussiert oftmals sehr. Und auch der Kontakt mit den Tieren tut gut. Also Sie sehen, es gibt da ein ganz breites Programm. Und da hat natürlich jede Klinik auch unterschiedliche Angebote. Da kann man sich ja im Vorfeld auch informieren, was einem dazu sagt. Und wir nennen das eben multimodale Therapie, also viele verschiedene Bausteine. und auch multiprofessionell, also von unterschiedlichen Berufsgruppen. Und das Besondere in der psychosomatischen Reha ist, wir sitzen halt auch regelmäßig zusammen. Wir haben mittwochs morgens immer die ADS-Fallkonferenz und da sitzen eben alle Behandlerinnen zusammen und sprechen jeden einzelnen Patienten dann auch mal durch. Und das gibt's natürlich so auch ambulant nie. Also das ist sicherlich eine Besonderheit auch der stationären psychosomatischen Reha, diese Fallkonferenzen, wo die ganzen Profis am Tisch sitzen und sich alle gemeinsam Gedanken machen, hey, was ist denn für diesen Patienten am besten?
Eine Menge Potenzial also in rehabilitativen Maßnahmen mit einem eindeutigen Benefit für Betroffene. Danke, dass Sie akustisch bei unserem Podcast zu Gast waren. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie unsere Sendung doch einfach. Bis dahin.